ARD Sounds.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Über die militärischen Entwicklungen im Ukraine-Krieg sprechen wir in diesem Podcast. Das ist zumindest der wesentliche Schwerpunkt. Aber wir diskutieren natürlich auch politische Aspekte und schauen auch auf angrenzende Themen. Und wir tun all das wie immer mit unserem Experten, dem früheren NATO-General Erhard Bühler. Tag, Herr Bühler.
Tag, Herr Deisinger.
Was haben wir vor in dieser Woche? Heute erstmal eigentlich ausschließlich aktuelle Lage im Ukraine-Krieg. Da steht auch die Frage an, ob die Ukraine mittlerweile ihre Politik ändert und vielleicht doch auch zivile Ziele angreift in Russland. Und in der Folge, die wir morgen am Donnerstag veröffentlichen, nochmal ein Blick auf die US-Streitkräfte, die in Europa sind. Die USA haben offenbar die Streitkräfte-Rotation ausgesetzt. Eine Brigade, die schon fast unterwegs nach Polen war, kommt nun wohl doch erstmal nicht. Und dann noch weiteres Thema morgen, die Fähigkeiten oder Nichtfähigkeiten der NATO, Drohnen zu bekämpfen. Anders ist diesmal eine Übung in Schweden, von der es auch wieder heißt, dass ukrainische Drohnenpiloten ganze Einheiten ausgeschaltet hätten. Aufzeichnungszeit für diese Woche ist es Mittwoch, 20. Mai 2026. Wir haben es jetzt kurz nach 11 Uhr. Zu hören das Ganze dann wie immer auf jeden Fall in der ARD Sounds App. Kleine Sache zu Beginn. Herr Bühler, ich hoffe, Sie haben auch derzeit, da Sie noch in Finnland sind, eine eigentlich erholsame Nachtruhe, ein Wecker, der Sie nicht gänzlich unsanft aus dem Schlaf holt. Nichtsdestotrotz, haben Sie mir erzählt, gab es wohl einen Morgen in Ihrem Aufenthalt, der ein bisschen anders war. Ne? Finnische Kampfflieger waren da wohl nicht ganz unbeteiligt. Vielleicht können Sie mal kurz erzählen.
Ja, das war am vergangenen sehr frühen Freitagmorgen. Es muss so zwischen 4:30, 5 gewesen sein. Da wurde ich tatsächlich etwas unsanft durch Fluglärm geweckt. Das waren zwei F-18 Kampfflugzeuge, die da über Helsinki ihre Kreise zogen. Auch Hubschrauber waren später im Einsatz. Wie ich dann später erfuhr, haben die Behörden den Grund, Drohnenalarm über eine Warn-App und über Rundfunk und Fernsehen mehrsprachig verbreitet, als ich jetzt auch hören können. Zudem bekamen alle einen Warnton auf ihr Handy, das sogenannte Cell Broadcasting, wie wir es auch in Deutschland seit einiger Zeit haben. Die Menschen sollten zu Hause bleiben, Innenräume im Haus aufsuchen und sich über Fernsehen und Radio informieren. Der Flughafen wurde gesperrt für 3 Stunden. Aber um 7 Uhr war alles vorbei, der Alarm war wieder aufgehoben. Es gab keine militärische Bedrohung mehr, hieß es. Um 11 Uhr gab es dann eine Pressekonferenz des Premierministers, also so hoch aufgehängt war das dann schon. Es war wohl dann aber ein Fehlalarm. Das Ganze lief für Außenstehende wie für mich, naja, sehr, sehr ruhig und gelassen ab. Allerdings gab es in den finnischen Medien schon Kritik, vor allen Dingen an der Kommunikation. Die Warnmeldungen haben wohl durch Überlastung des Warnsystems nicht alle erreicht, in diesem Großraum Helsinki, auch mich nicht. Und es gibt in den Medien jetzt schon Druck, das im Aufbau befindliche Abwehrsystem jetzt zügig fertigzustellen.
Aber auch wenn es am Ende quasi nur ein Fehlalarm war, zeigt das aber dann doch, dass die Finnen schnell aktiv geworden sind. Also sie scheinen da doch ein klein wenig weiter zu sein als die Bundesrepublik, vielleicht auch die Bundeswehr. Wenn ich da mal die Drohnenvorfälle, die es in Deutschland gab, zurückdenke, also mal böse gesprochen, ne, war das ja wohl nicht wie anders damals, als dass man so hier am Boden stand, in die Luft geguckt hat und überlegt, ja, was machen wir denn da jetzt? Also können wir überhaupt was machen? Also ich weiß wohl, dass das nicht unbedingt genau so war. Vielleicht verdeutlicht das aber zumindest, wo die Finnen stehen bei der Drohnenabwehr und wo die Bundesrepublik steht. Wer hier die Nase vorne hat, das kann man sich sicher leicht denken. Ne?
Also man muss der Fairness halber sagen, dass es sich bei den Drohnen in Deutschland um kleine handelsübliche Drohnen gehandelt hat. Eine solche Gefahrenabwehr ist ja bei uns Sache der Polizei und nicht der Bundeswehr. Das hat sich ja erst jüngst durch die Änderung des Luftsicherheitsgesetzes geändert. Jetzt kann die Bundeswehr bei Bedarf auch bei kleinen Drohnen Amtshilfe für die Polizei leisten. Große Drohnen, also solche, die eine militärische Bedrohung darstellen, und darum handelte es sich ja in Finnland, sonst hätte man keine Kampfflugzeuge aufsteigen lassen, Solche Bedrohungen könnte man bei uns mittels Radar auch entdecken. Das Air Policing der Luftwaffe, die dafür ständig jeweils 2 Kampfflugzeuge in Nord- und in Süddeutschland bereithält, die binnen Minuten aufsteigen können, kann die Drohnen dann identifizieren, die Bedrohungslage einschätzen und die Drohnen gegebenenfalls bekämpfen. Aber es stimmt, die Finnen haben ergänzend zu ihrem sehr dichten Radarnetz, zumindest hier im Süden Finnlands, mindestens ein System im Aufbau, das ergänzend eine Vielzahl von anderen Sensoren enthält, also andere Sensoren als Radar, also die auch kleine Drohnen aufklären können. Optische oder auch Infrarotsensoren sind das, elektronische Aufklärung, die auch Steuersignale von Drohnen erkennen und lokalisieren kann. Zusätzlich auch Störquellen wie GPS-Störer beispielsweise. Jenseits der Grenze zu Russland gibt es hier eine Vielzahl von GPS-Störern mit zuweilen spürbarer Wirkung auf die Navigationssysteme von Flugzeugen, von Schiffen, auch von Autos, aber eben auch auf ukrainische Drohnen, die von diesen Störsignalen abgelenkt werden und dann Richtung Finnland und die drei baltischen Staaten oder auch Polen fliegen. Auf der Wirkungsseite, also bei der Drohnenbekämpfung, sieht es auch in Finnland gemischt aus. Es gibt ja eine funktionierende militärische Luftverteidigung. Da stehen sie sicher an der Spitze in Europa oder mit an der Spitze. Gegen kleine Drohnen hat man elektromagnetische Störer, experimentiert mit Laserstrahlen und Mikrowellen, sowie mit Drohnenjägern, also Drohnen, die Drohnen bekämpfen können. Aber da scheint man noch, wie auch in anderen Ländern Europas, erhebliche Lücken zu haben. Entsprechend ist auch das Echo in den Medien.
Okay, dann ja, war es das vielleicht erstmal dazu und wir schauen auf die aktuelle Lage im Ukraine-Krieg. Und da beginnen wir heute mal mit den Angriffen in der Tiefe, mit den Luftangriffen beider Seiten auf Ziele teils weit hinter der Front. Warum beginne ich damit? Weil ja Russland dieser Tage einen der schwersten, wenn nicht gar den schwersten Luftangriff mit Drohnen, Raketen, Marschflugkörpern geflogen hat. Aber Herr Bühler, man musste ja kein Hellseher sein, um zu wissen, dass dies eigentlich ziemlich zeitnah zur Waffenruhe rund um den Tag des Sieges passieren würde, oder?
Also Sie meinen, weil das russische Militär während der kurzen Waffenpause Drohnen und Raketen ansammeln konnte.
Ja.
Könnte sein. Auf der anderen Seite, irgendwie passt es nicht zu Putins Forderungen nach Friedensverhandlungen. Wenn jemand ernsthaft Friedensverhandlungen fordert und dabei sogar einen Vermittler vorschlägt, dann sollte es doch nicht 3 Tage später zu einem der schwersten Luftangriffe dieses Krieges mit 24 Toten allein in Kiew und landesweit über 56 Toten kommen. Von Dienstagabend, wir haben am Mittwochmorgen aufgezeichnet, von Dienstagabend bis Donnerstagmorgen wurden in stundenlangen Wellen 1.567 Drohnen und 56 Raketen und Marschflugkörper auf die Ukraine abgefeuert. Schwerpunkte waren diesmal wieder der Raum Kiew, aber auch wieder einmal die westliche Ukraine. Den Flugbahnen nach wurden Drohnen auch aus dem Nachbarland Belarus abgeschossen.
Ja, dass das nicht zu den russischen Forderungen nach Frieden passt, das kann man sicher gut feststellen, aber überraschen muss uns das nicht nach den Dingen, die wir jetzt über die 4 Jahre, die dieser Krieg nun mittlerweile dauert, gelernt haben.
Stimmt.
Die Abfangquoten der Ukrainer bei diesem schweren Angriff, die waren aber dennoch wieder vergleichsweise hoch.
Also bei Drohnen wieder einmal eigentlich unfassbare 94%, vor allen Dingen bei der eingesetzten Gesamtzahl der russischen Drohnen bemerkenswert. Daran erkennt man, dass sich die Ukraine von einem Land nahezu ohne Luftverteidigung zu einem der führenden Drohnenabwehrspezialisten entwickelt hat. Zu Recht suchen jetzt viele Länder in Europa und im Nahen Osten Rat bei der Ukraine, auch die USA mittlerweile. und Deutschland ja auch nach dem Besuch von Minister Pistorius in Kiew neulich. Bei den Raketen- und Marschflugkörpern sieht es insgesamt mit 73% auch besser aus als an anderen Tagen. Dieses insbesondere auch durch die an diesem Tag überdurchschnittlich hohe Quote von 67% bei den ballistischen Raketen zu erklären.
Aber generell, wenn man Raketen nimmt und Marschflugkörper, da liegt man beim Marschflugkörpern eigentlich immer deutlich besser als bei den Raketen auf jeden Fall, ne?
Ja, das stimmt. Die Marschflugkörper haben normalerweise eine höhere Abschussquote als die ballistischen Raketen. Das stimmt. Aber wenn man jetzt diesen Durchschnittswert von 73% nimmt, dann kann man sagen, dass bei einem Prozentsatz von 67% bei Raketen die Marschflugkörper auch noch über 80% liegen müssen, ohne dass es das jetzt im Kopf schnell ausrechnen kann hier bei der Aufnahme.
Ja. Es gab ja Meldungen, dass die Russen Marschflugkörper eingesetzt haben, die im zweiten Quartal dieses Jahres gebaut wurden. Also man kann mutmaßen jetzt, dass es dann im April war. Und dass man darin immer noch Teile gefunden hat, die aus westlicher Produktion stammen. Nach 4 Jahren Krieg, nach 4 Jahren immer schärferer Sanktionen. Es wäre ja sicher nachvollziehbar, dass man sich da fragt, also wie kann denn das sein?
Ja, im Rahmen dieser groß angelegten Angriffe in der letzten Woche wurde auch ein Marschflugkörper abgeschossen vom Typ KH-101. Den haben die Ukrainer dann untersucht. Der Marschflugkörper enthielt Elektronikbauteile von Firmen aus den USA, aus Deutschland, aus den Niederländern und anderen Ländern. Diese Produkte sind Standardbauteile, Massenware, die in vielen Elektroprodukten, auch in Haushaltsgeräten, Autos, elektronisch gesteuert, Maschinen und so weiter verbaut sind. Sie sind also sogenannte Dual-Use-Produkte, die für zivile Zwecke, aber auch für militärische Zwecke geeignet sind. Und diese Massenware wird durch ein weltweites Netz von Zwischenhändlern vertrieben. Die Hersteller sind wahrscheinlich überfordert, bei diesen Massen den Endverwender festzustellen. Das Netzwerk müsste stärker überwacht werden und gegebenenfalls sanktioniert werden, sagen manche. Aber das dürfte auch schwierig sein, weil die Masse an gebauten Chips bei weitem die relativ dazu wenigen Waffen, in die sie dann eingebaut werden, übersteigen dürfte.
Andererseits könnte man ja auch überlegen und mutmaßen, also wenn dieser Marschflugkörper quasi ja direkt aus der Produktion kommt und wenn er dann ohne irgendwelche Zwischenlagerung zum Einsatz gebracht wird, dann sind doch bestimmt auch die Lager der Russen ziemlich leer. Oder wäre das eine falsche Überlegung?
Also leer in Bezug auf Marschflugkörper. Ja. Also ich glaube, da gibt es noch genug, weil Russland ja eine strategische Reserve hält, um nicht nach dem Ukraine-Krieg nackt dazustehen. Es gibt eindeutige russische Erklärungen, aber auch Hinweise aus den Geheimdiensten, aus dem Militär der Nachbarstaaten, dass die Russen gegenüber Finnland, den baltischen Staaten und auch Polen Truppenteile neu aufstellen und ausrüsten. Die neu renovierten Militäranlagen und Depots, die kann man auf Satellitenbildern gut erkennen.
Was ich auch nicht ganz verstehe bei den Russen, Herr Bühler, ist, Sie haben ja nicht nur einmal davon gesprochen, dass so bei richtig massiven Angriffen die Flugabwehr der Ukrainer natürlich sehr stark gefordert wird. Und je größer der Angriff, desto größer natürlich die Gefahr, dass man vielleicht auch überfordert wird. Frage jetzt, warum setzen die Russen eigentlich nicht ein paar Tage immer mal aus mit den Angriffen, heben ihre Drohnen für den nächsten ganz großen Schlag auf und starten dann halt ein wie jetzt am 13., 14. Mai. Bei dem wäre doch die Wahrscheinlichkeit höher, dass man die ukrainische Flugabwehr tatsächlich überwinden kann.
Also bei dem letzten Angriff der Russen mit dieser rekordverdächtigen Zahl von Flugkörpern war die Ukraine ja nicht überfordert. Wir haben die Abschussquoten ja gerade besprochen. Aber ja, grundsätzlich haben Sie recht.
Aber dann könnte man ja auch, das wäre ja möglicherweise auch eine Interpretationsmöglichkeit, das als Indiz nehmen für das, was Sie auch schon oft gesagt haben, nämlich, dass das eigentliche Ziel dieser quasi täglichen Angriffe mit etwas über 100 Drohnen oder 200, ist, dass man die Zivilbevölkerung psychologisch unter Druck setzt. Also Sie haben immer von Terror gegen die Zivilbevölkerung gesprochen. Würde es da primär um die Zerstörung von militärisch bedeutsamen Zielen gehen, dann würde man das wohl eher so machen, wie gerade beschrieben. Man würde versuchen, die ukrainische Flugabwehr zu übersättigen und deswegen vielleicht alle paar Tage mit riesigen Drohnenschwärmen angreifen. Kann man das auch so interpretieren?
Also das habe ich gesagt, das ist ein Terrorkrieg aus der Luft, um die Bevölkerung Tag für Tag unter Stress zu setzen und langsam aber sicher kriegsmüde zu machen. Das ist das Ziel, seit Russland im Herbst 2022 diese Luftoperationen begonnen hat, als die Shahid-Drohnen vom Iran geliefert wurden. Die Bevölkerung zum Ziel zu machen, ist ein Kriegsverbrechen. Wir sagen das viel zu wenig, oder ich sage das viel zu wenig, ich müsste es eigentlich jeden Tag sagen. Es ist aber so. Vor allen Dingen, wenn es so systematisch passiert, wie wir seit 2022 beobachten können. Nur in ganz geringen Teilen werden gerade die Drohnen auf militärische Ziele eingesetzt. Ein militärischer Nebenzweck wird allenfalls dadurch erreicht, dass die ballistischen Raketen im Schutz der Drohnen dann freie Bahn haben. Aber auch hier ist es so, dass nachweisbar und auf Videos beobachtbar ist, dass ballistische Raketen gezielt auf zivile Ziele eingesetzt werden, zum Beispiel jüngst auf das Hochhaus in Kiew, das nach dem Volltreffer in der letzten Woche in sich zusammenstürzte.
Eine Sache, die mich auch stutzig gemacht hat, Herr Bühler, die Russen haben ja auch Ortschaften ganz im Westen der Ukraine angegriffen, also quasi nur ein paar Meter von NATO-Territorium entfernt. Konkret geht es mir um die Region Transkarpatien, also das ist ganz im Westen der Ukraine, wie gesagt, hat Grenzen zu, etwas kürzere zu Polen, Slowakei, Ungarn und Rumänien. Und konkret nehme ich mal das Beispiel Uschgorod. Diese Stadt liegt direkt an der Grenze zur Slowakei. Es gab da zwar Drohnentreffer auch, aber keine Toten oder Verletzten. Obwohl viele Luftschutzbunker verschlossen waren, sprich die Leute konnten den Schutz, der ja eigentlich vorbereitet ist, gar nicht in Anspruch nehmen. Wie kann denn sowas sein?
Also dieser Landesteil Transkarpatien, der wurde bisher kaum getroffen. Ich kann mich nur an den Beschuss einer US-Fabrik vor langer Zeit erinnern. Ich glaube, es waren Haushaltsgeräte, die man dort herstellt. Man rechnete offenbar nicht damit, dass auch mal ein größerer Angriff in diesem Gebiet stattfinden würde. Vielleicht rechnete man auch in der Orbán-Zeit damit, dass es dort keine Angriffe gibt, weil in diesem Gebiet eine relativ große ungarische Bevölkerungsgruppe zu Hause ist. Auf jeden Fall. Also ich meine, das ist nach all dem, was ich gesehen habe, da das ist Schlamperei, die sicher jetzt auch Konsequenzen hat. Über diese Geschichte wurde auch intensiv in den ukrainischen Medien berichtet. Das gab es auch schon mal vor Jahren, ganz am Anfang des russischen Luftkriegs. Da wurden Menschen direkt vor einer verschlossenen Tür zu einem Schutzraum in Kiew von einer Drohne getroffen und getötet.
Ich sagte, die Ziele dort, die liegen ja quasi direkt an der NATO-Grenze. Je näher man kommt, desto größer ist da natürlich auch die Gefahr, dass so eine Drohne vielleicht auch mal über die Grenze fliegt und dort dann explodiert. Das würde dann einfach so hingenommen, also man würde vielleicht dagegen protestieren, aber mehr auch nicht, Fragezeichen. Oder bestünde die Gefahr, dass sich so eine Sache dann auch mal ausweitet?
In diesem Fall wurde durch die neue ungarische Regierung protestiert. Der russische Botschafter wurde in Budapest einbestellt, auch ohne dass eine Drohne über die Grenze geflogen ist. Was soll man auch sonst tun, Herr Deisinger? Ich meine, einen Krieg anfangen, ihm beitreten, das wäre sicher nicht verhältnismäßig, so schlimm das für mögliche Opfer wäre.
Okay, dann schauen wir mal auf die ukrainischen Luftangriffe. Hier lag diesmal unter anderem die Region Moskau unter heftigem Beschuss. Zelensky hat das, glaube ich, als Vergeltung für den Angriff auf Kiew bezeichnet.
Ist das so? Also das habe ich so nicht gehört. Er hat vor dem Angriff gesagt, er habe das Militär beauftragt, mögliche Formate für unsere Reaktion auf den Angriff der Russen vorzubereiten. Nach dem Angriff hat er in einem Post auf X gesagt, unsere Antwort auf die russische Kriegsverlängerung und den Angriff auf unsere Städte und Gemeinden ist in jeder Hinsicht gerechtfertigt. Der Krieg ist jetzt in Russland in seinem Heimathafen angekommen. Also das Wort Vergeltung habe ich nicht wahrgenommen.
Ich kann auch nicht mehr sagen, wo ich es jetzt genau gelesen habe, das Wort Vergeltung. Aber lassen wir das mal so stehen. Das ist ja bisher auch noch nicht so oft gefallen, dieses Wort. Na, zumindest nicht von ukrainischer Seite. Beobachten Sie hier möglicherweise, dass die Ukraine ihre Strategie aber etwas ändert? Also klar, man greift weiter unter anderem die Ölindustrie an. Aber wenn ich das recht gesehen habe, sind ja nun auch ukrainische Drohnen in russischen Wohnhäusern in Anführungszeichen gelandet. Also nicht nur Teile von abgeschossenen Drohnen, die da nach unten gefallen sind. Wir haben auch Fragen dazu bekommen, unter anderem die von Marc Hoch aus Saarbrücken. Die würde ich mal kurz zitieren. Herr Bühler hat immer wieder betont, dass die Drohnenattacken auf russische Raffinerien, Versorgungseinrichtungen etc. mit dem Völkerrecht in Einklang stünden. Jetzt aber hat Kiew nach meinem Eindruck erstmals bewusst Ziele im zivilen Bereich in Angriff genommen und mit weiterer Vergeltung gedroht. Es wäre toll, wenn Herr Bühler diesen Einschnitt/Wendepunkt beurteilen könnte. Zitat Ende aus dieser Mail von Marc Hoch.
Also Herr Hoch, wenn ich mir eine kleine Korrektur erlauben darf, dann habe ich von militärischen Versorgungseinrichtungen gesprochen. Die sind wie auch militärisch relevante Firmen, wie Rüstungsbetriebe, ein nach Völkerrecht zulässiges Ziel. Was ist passiert? Die Ukraine hat die Region Moskau mit dem bisher größten Drohnenangriff angegriffen. Es müssen mehr als 600 Drohnen eingesetzt worden sein. Russland gab an, 556 Drohnen, davon allein 120 über Moskau abgeschossen zu haben. Der überwiegende Teil wurde also offenbar auf dem Weg nach Moskau von den verschiedenen russischen Luftverteidigungsgürteln erfasst, dann abgeschossen oder abgelenkt. Verifizierte Ziele der Ukrainer waren ein Öldepot im Raum Moskau, die Raffinerie Kapotnia im Norden Moskaus liegt die, glaube ich, eine Fabrik für Mikroelektronik, die für Rüstungsbetriebe arbeitet, also so eine zentrale Fabrik, die Grundlagenmaterial herstellt für die Rüstung. Trümmer abgeschossener Drohnen oder einer Drohne vielleicht, das kann man so genau nicht sehen auf den Bildern, landeten auf dem Flugfeld des größten Moskauer Flughafens. Weitere Drohnentrümmer landeten auf einer Autobahnbrücke und verursachten einen großen Brand, andere in einem Wohngebiet. Eine Drohne flog allerdings direkt in ein Wohnhaus, das stimmt und das meinen Sie wohl, das ist auch in einem Video dokumentiert. Dieser Einschlag könnte dadurch verursacht worden sein, dass die Drohne vorher durch Störsignale abgelenkt wurde. Oder es handelt sich um ein Versehen, auch das ist natürlich möglich. Wenn es ein bewusster Angriff auf ein Hochhaus wäre, und das ist die dritte Möglichkeit, dann wäre es in der Tat ein Einschnitt. Aber aus einem Einzelfall möchte ich jetzt keinen Wendepunkt machen. Ich hoffe sehr und rate auch dazu, dass die Ukraine bei ihrer bisherigen Linie bleibt, nur militärisch relevante Ziele anzugreifen. Im Übrigen dürfen wir nicht vergessen, dass dies nicht der erste Angriff auf die Region Moskau war. Das begann in kleinem Maßstab mit einer Drohne schon im Jahr 2023, setzte sich dann 24 fort. 25 war schon ein Angriff mit 70 Drohnen im vergangenen März. Jetzt in diesem Jahr 2026 waren es 250 und jetzt in der letzten Woche waren es 600. Ziele waren militärische Ziele, vor allem der Luftverteidigung, also Radare und Raketenstellungen, Rüstungs- und Ölindustrie. Dahinter steht ein jahrelanger systematischer Aufbau der Fähigkeit, auf solche Entfernungen mit weitreichenden Waffensystemen anzugreifen und dabei die russische Luftverteidigung ebenso systematisch zu dezimieren um überhaupt auf diese Entfernungen Wirkung erzielen zu können. Also im Grunde genommen, wenn man sich das plastisch vorstellt, Korridore zu schaffen durch die einzelnen Verteidigungsgürteln. Diesen jahrelangen systematischen Aufbau, den sieht man auch im Trend der Angriffe auf russisches Staatsgebiet insgesamt. Waren es Mitte 2024 noch 1000 Drohnen pro Monat, immerhin schon eine hohe Zahl, dann wurden Mitte 2025 schon 3000 pro Monat eingesetzt, heute sind es 7000 pro Monat. Auch das ist ein Trend, der jetzt deutlich macht, dass die Ukrainer heute schon mehr Drohnen nach Russland schickt als die Russen in die Ukraine. Ich glaube, ich habe das vor einigen Wochen schon mal gesagt.
Und wenn wir uns jetzt die militärischen oder militärisch bedeutsamen Ziele nochmal anschauen, die die Ukrainer in den letzten 7 Tagen noch angegriffen hatten, also es gab ja nicht nur Angriffe auf die Region Moskau, was ist da erwähnenswert?
Also das sind wieder die bekannten Kategorien, einmal die Ziele in der vergleichsweise Nähe der Front, etwa 100 bis 150 Kilometer hinter der Front, mit all den Versorgungseinrichtungen, Versorgungsstraßen und so weiter. Dann die zweite Kategorie, die Ölindustrie. Auch die wurde wieder getroffen. Eine Raffinerie hatte ich erwähnt im Norden von Moskau. Zwei weitere sind in den letzten Tagen noch dazugekommen, darunter auch wieder Jaroslav, das schon mehrfach getroffen worden ist. Und dann eben auch die Rüstungsindustrie. Ich habe diesmal keine Einzelvorstellung, damit der Podcast heute nicht zu lange wird, weil es wieder eine ganz lange Liste ist. Und beim nächsten Mal verspreche ich wieder, mehr ins Detail zu gehen.
Okay, dann machen wir das so. Aber Frage noch, bei diesen ganzen Schäden, die die Ukrainer unter anderem halt an der russischen Ölindustrie verursachen, kann man sich auch überlegen oder fragen, ob bei den Russen nicht vielleicht doch langsam die Erkenntnis reifen sollte, also dass man das eigene Land auch nicht wirklich komplett vor ukrainischen Angriffen schützen kann. Es ist halt einfach so riesig. Sehen Sie da Ansätze?
Ja, eigentlich sollte die Erkenntnis reifen. Ich sehe da aber keine Ansätze. Ich meine, das ist ja schon ein Ding, dass Russland, das durch die Größe des Landes immer geschützt worden ist, über ja eigentlich seit dem Bestehen Russlands und auch der Sowjetunion. Und jetzt spielt die Größe des Landes keine Rolle mehr, ist sogar nachteilig, weil eben die Ukrainer bis hinter den Ural mittlerweile nach Westsibirien schießen können und militärische Ziele, die eigentlich unantastbar waren, Rüstungsindustrie auch erreichen kann.
Okay, wir müssen vielleicht noch ein paar Sätze dazu verlieren, was sich am Boden tut, Herr Bühler. Heftige Kämpfe ja, aber dennoch weiter mit wenig Bodengewinn für eine der beiden Seiten, ne?
Also es gibt heftige Kämpfe, das stimmt. Die Zahl der offensiven Gefechtshandlungen ist weiter auf hohem Niveau, über 200 pro Tag. Das sind kleinere, das sind manchmal etwas größere. Aber es gibt keine Offensiven, wie ich jetzt wieder gelesen habe, von beiden Seiten. Das sind kleinere Gegenstöße, würden wir sagen. Da wird mal kurz die Initiative in die Hand genommen von ein paar Leuten, von einem Truppenteil. Und es gibt eine Verbesserung der Stellungen, es gibt einen kleinen Bodengewinn. Das war's dann aber auch. Es gibt in den letzten 7 Tagen keine grundsätzliche Bewegung an der Frontlinie. Es gibt Einsickern von russischen Soldaten. Dann gibt es Gegenstöße der Ukrainer, um sie dort wieder zu vertreiben. Aber das ist es, wie gesagt. Es ist also dann auf die operative Ebene hochgezogen, ist es ein Patt zwischen beiden an der Front. Im Augenblick bekämpft man sich dort. Die Ukrainer versuchen den angreifenden Russen möglichst viel Schaden zuzufügen. Das tun sie auch. Die Verlustzahlen, die tagtäglich gemeldet werden, liegen bei über 1000 weiterhin und relativ konstant, sodass die Tatsache auch weiterhin stimmt und der Trend anhält, dass die Ukraine mehr Soldaten der Russen töten oder verletzen, als die Russen selbst einstellen können. Etwa liegt die Quote bei 10-15%, das Defizit also zwischen Einstellungen und Verlusten. Von der Offensive der Russen sieht man also weiterhin nichts, die ja schon im März eigentlich beginnen sollte. Man sieht auch nichts mehr von Umgliederungen, die die Russen vor einigen Wochen noch durchgeführt haben, um weiter offensiv zu werden. Sie wollen auf jeden Fall den Donbass in diesem Jahr noch erobern. Die Zielvorgabe ist ja gemacht worden aus dem Kreml. Aber allein die Fähigkeiten sind ganz offensichtlich nicht da, um ein solches Ziel auch nur annähernd erreichen zu können.
Und auch heute noch am Schluss eine kurze Nachfrage zu dem, was sich politisch tut oder eben auch wieder nicht politisch tut. Damit wäre die Frage eigentlich schon gestellt.
Also Herr Deisinger, ich glaube, die Antwort ist diesmal so kurz, wie Sie es sich immer wünschen. Also ich habe keinerlei Erkenntnisse, dass sich da politisch was tut. Es kann sein, dass man, und das wäre ja auch ganz gut, dass man aus der Europäischen Union den Ball aufnimmt, den Putin da in die Luft geworfen hat, ob das ernst gemeint war, da haben wir beim letzten Mal drüber gesprochen. Aber trotzdem wäre es ganz gut, wenn man das kontern würde jetzt mit einem Vorschlag. Und da kann ich mir vorstellen, dass da hinter verschlossenen Türen es weiterhin Bewegung gibt, die aber so nicht an die Öffentlichkeit gerät.
Okay. Und damit sind wir durch für heute. Vielen Dank fürs Interesse. Bei Fragen und Anmerkungen bitte einfach schreiben an general@mdraktuell.de oder Sie rufen an unter 0800 637 37 37. Herr Bühler, wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Die veröffentlichen wir morgen. Bis dahin und vielen Dank für den Moment.
Gern geschehen, Herr Deisinger. Dann bis morgen.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.